Karl May, Die Liebe des Ulan, Kapitel 87. Auch vor diesem Zelte brannte ein Feuer. Menelek saß bei demselben und sah zu, wie sein Weib und seine Tochter das Couscous bereiteten. Als er den Nahenden erblickte, griff er mit der Hand nach seinem Messer. Er glaubte, dieser komme, um sich an ihm zu rächen.
»Was willst du?« fragte er drohend. »Packe dich fort von hier!«
Mutter und Tochter fühlten die größte Angst, was jetzt kommen werde. »Du darfst mich nicht fortweisen«, sagte Sadi mild und ruhig. »Du bist der Scheik und ich habe mit dir zu sprechen.«
»Hast du mit Menelek oder mit ihm als Scheik zu sprechen?«
»Ich komme zum Scheik.«
»So rede, wenn die Frauen es hören dürfen.«
»Sie dürfen. Lass die Männer zusammenkommen und sage ihnen, dass heute Nacht der Herr des Erdbebens kommen wird, um unseren Herden einen Besuch abzustatten. Der Löwe wird auch Herr des Erdbebens genannt, weil seine Stimme, besonders wenn sie in weiter Ferne erschallt, gerade so klingt, als ob die Erde bebte.«
»Du bist toll«,
antwortete der Scheik. »Ich habe seine Spur gesehen.«
»Wo?«
»An der Schlucht.«
»Du hast von der Katze geträumt, welche du mit den Giaoas getötet hast.«
»Ich weiß die Spur einer Katze von der eines Löwen zu unterscheiden.«
»Deine Augen sind vor Liebe blind. Geh nach den Zelten deines Bruders, um dich auszuschlafen. Morgen wirst du bei Sinnen sein.«
»Dein Hass ist groß, aber er darf dich nicht veranlassen, deine Pflicht zu vernachlässigen. Wenn dem Scheik die Nähe des Löwen gemeldet wird, hat er sofort die Männer des Lagers zu versammeln.«
»Willst du mir drohen?«
»Nein, aber wenn du es nicht selbst tust, so werde ich in das Horn stoßen.« Er zeigte auf ein großes Büffelhorn, welches am Eingange des Zeltes hing. Es hatte den Zweck, durch seinen Ton die Versammlung herbeizurufen.
»Wage es«, sagte der Scheik.
Sadi trat trotz dieser Warnung hinzu. Da zog Menelek das Messer.
»Zurück! Wenn jemand ohne meine Erlaubnis näher tritt, so habe ich das Recht, ihn zu töten.«
Sadi blieb stehen und sagte ernst: »Ich fürchte dein Messer nicht, aber ich achte die Gesetze des Stammes. Ich werde also deinem Zelte nicht zu nahe kommen, aber ich bitte dich zum letzten Mal, die Versammlung zu berufen.«
»Es fällt mir nicht ein, die Männer mit deinen Lügen zu belästigen.«
»Du bist ein freier Mann und hast deinen Willen. Ich aber habe den meinigen auch. Ist es dir nicht passend, deine Pflicht zu erfüllen, so weiß ich, was ich zu tun gezwungen bin. Merke auf.« Er legte zwei Finger in den Mund und stieß seinen schrillen Pfiff aus. Dies war das Alarmzeichen der Beni Hassan.
»Was tust du?«
fragte Menelek erschrocken. »Ich werde die Dschemmer zusammenrufen, um sie vor dem Löwen zu warnen und sie zugleich zu fragen, was der Scheik verdient, welcher es verschmäht, über die Seinigen zu wachen. Die Dschemmer ist die Versammlung der Ältesten. Sie hat über alle Angelegenheiten zu beraten und besitzt sogar die Macht, einen Scheik abzusetzen.«
»Du zwingst mich?«
fragte der Scheik zornig.
»Gut, aber bedenke, dass es in meiner Macht steht, mich zu rächen.«
»Ich fürchte mich nicht vor dir, sobald es sich um meine Pflicht handelt.« Als Sadi den Pfiff erschallen ließ, waren alle Männer von ihren Feuern aufgesprungen oder aus ihren Zelten getreten. Sie horchten nun auf das zweite Zeichen, um zu wissen, nach welcher Richtung sie sich zu wenden hätten. Jetzt setzte Menelek gezwungenerweise das Horn an den Mund und blies hinein. Kaum war der Ton erklungen, so kamen alle Männer herbeigeeilt. Die Frauen und Mädchen blieben zurück. Sie wussten, dass sie nicht die Erlaubnis hatten, an einer Beratung teilzunehmen. Selbst Liama und ihre Mutter mussten sich entfernen, damit sie kein Wort der Verhandlung hören konnten. Es wurde ein großer Kreis gebildet, in dessen Mitte der Scheik trat.
»Hört ihr Männer des Duas, was ich euch zu sagen habe?« begann er, und auf Sadi zeigend fuhr er fort: »Dieser Abtrünnige, welcher mit den Giaoas gereist ist, hat mich gezwungen, euch zu rufen, um euch zu sagen, dass der Herr des Erdbebens heute Nacht zu uns kommen werde. Glaubt ihr das?
Das ist nicht wahr, rief die Stimme eines vorlauten jungen Mannes.
Auch ich halte es für eine Lüge. Darum bitte ich euch um Verzeihung, dass ich gezwungen wurde, euch zu belästigen.
Da meinte ein hochbetagter Greis, der mit zur Versammlung der Alten gehörte: Seit wann ist es bei den Beni Hassan Sitte, dass die Jungen ihre Stimmen erheben, ehe die Greise gesprochen haben? Seit wann ist es Sitte, ein Wort, welches zwar unwahrscheinlich klingt, ohne weiteres eine Lüge zu nennen?
Wir haben seit vielen Jahren kein Tier unserer Herde verloren,
aber warum soll es nicht Allah einmal gefallen, den Herrn des Erdbebens über uns zu senden?
Ich fordere Sadi auf, uns zu sagen, was er gesehen hat. Die Würde des Alters übte einen solchen Einfluss aus, dass es dem Scheik gar nicht einfiel, zu widersprechen. Auch die übrigen gaben durch ihr Schweigen zu erkennen, dass sie mit dem Greise übereinstimmten. Darum trat Sadi hervor und sagte: Was ich gemeldet habe, ist die Wahrheit und keine Lüge. Ich befand mich in der Schlucht, welche nach dem Wadi Itel geht. Da sah ich ganz deutlich die Spuren des Löwen. Sie waren groß. Dieser Würger der Herden ist ein sehr starkes und altes Tier.
»Kennst du die Fährte des Löwen?« fragte der Alte.
»Ja, der Inglis, mit welchem ich 2 Jahre lang ritt, lehrte mich, die Spuren aller Tiere zu unterscheiden.
Aber wenn sich der Herr des Erdbebens in der Schlucht befände, würde er unsere Herden bereits längst besucht haben.«
»Er ist während der letzten Nacht von Ferne gekommen.«
»Woraus siehst du das?«
»Die Spur führt bald dahin und bald dorthin. Er hat sich nach einem Lager umgesehen. Er fand einen Stein, an welchem er sich die Krallen geschärft hatte. Er ist also hungrig und zum Raube bereit.«
»So glaube ich, dass du die Wahrheit sagst. Lass uns beraten, was wir tun werden. Aber die Alten werden sprechen und die Jungen mögen schweigen.«
Die Beratung begann und war sehr kurz. Außer dem Scheik wurde Sadis Bericht von allen Glauben geschenkt. Man beschloss, große Feuer anzubrennen und die Herden ganz in die Nähe der Zelte zu bringen. Kam der Löwe wirklich, so musste man ihm sein erstes Opfer überlassen. Morgen sollte dann aber eine Jagd auf ihn abgehalten werden. Der Araber ist ein sehr schlechter Löwenjäger. Er wagt das Tier nur in großer Überzahl anzugreifen, und zwar bei Tage, nie des Nachts. Dann wird so lange auf das Tier geschossen, bis es vor Blutverlust aus meist leichten Wunden zusammenbricht, vorher aber mehrere der Jäger zerrissen hat. Sadi war jung, er hatte seine Pflicht getan und wagte nicht, eine andere Ansicht laut werden zu lassen.
»Ihr habt beschlossen, tut, was ihr wollt«, meinte der Scheik. »Ich aber glaube nicht daran und werde mich an keinen Löwen kehren. Übrigens brauchen wir jetzt gar keine Sorge zu haben. Der Herr des Erdbebens holt sich nie vor Mitternacht seinen Fraß.«
In letzter Beziehung gaben ihm die anderen recht. Sadi aber meinte: »Die Ehrwürdigen mögen mir, obgleich ich jung bin, noch ein Wort gestatten.«
»Rede, mein Sohn«, sagte der Älteste der Alten.
»Ich habe bereits gesagt, dass der Herr des Erdbebens erst heute Nacht gekommen ist. Vielleicht hat er einen weiten Weg zurückgelegt. Er ist sehr hungrig. Er hat die Krallen geschärft. Er ist also ungeduldig. Es ist leicht möglich, dass er bereits vor Mitternacht kommt.«
»Deine Worte sind wohl erwogen, aber ehe er kommt, wird er es uns melden.«
Der Löwe pflegt nämlich, wenn er auf Raub ausgeht, laut zu brüllen. »Du hast recht«, meinte Sadi, »aber es gibt dennoch alte, erfahrene Tiere, welche so schlau sind wie die Panther. Sie brüllen erst dann, wenn sie ihre Beute zerrissen haben. Übrigens glaube ich nicht, dass der Herr des Erdbebens über die Ebene kommen wird. Er wird in der Schlucht heraufkommen, welche hier ganz in der Nähe mündet, und dann ist es zu spät, erst noch Maßregeln der Vorsicht zu treffen.«
»Was du sagst, ist gut. Lasst uns also sofort beginnen. Wir müssen die Herden so stellen, dass zwischen ihnen und der Schlucht sich der Duar befindet.«
Dies geschah. Nur der Scheik war trotz aller Bitten und Vorstellungen nicht dazu zu bewegen, seine Tiere jetzt schon in Sicherheit zu bringen. Er wollte Sadi nicht als Sieger anerkennen. Dieser nahm mit seinem Bruder ein frugales Mahl ein. Dieser Letztere besaß nur wenige Tiere, welche so nahe am Zelt untergebracht wurden, dass sie vor einem Überfalle vollständig sicher waren. Dann griff Sadi nach seiner Doppelbüchse, sah nach der Ladung und schickte sich an zu gehen.
»Wohin willst du?« fragte Abu Hassan besorgt.
»Ich will einmal nach den Herden sehen.«
»Was gehen sie dich an? Du begibst dich unnütz in Gefahr.«
»Beruhige dich, mein Bruder, für mich gibt es keine Gefahr.« Er ging, und zwar gerade nach der Seite hin, auf welcher sich die Tiere des Scheiks befanden. Er prüfte den leisen Abendwind, welcher sich erhoben hatte. Dieser wehte gerade von der Schlucht herüber. Er war überzeugt, dass der Löwe von dort her kommen werde, und er wollte ihn erwarten. Der Scheik hatte ihn einen Feigling genannt, und er wollte ihm beweisen, dass er es nicht sei. Darum legte er sich zwischen den Tieren und dem Ausgange der Schlucht auf den Boden nieder und harrte der Dinge, die da kommen sollten. Rund um das Lager brannten hohe Feuer, von trockenen Akazienzweigen genährt. Die ganze Gegend war hell erleuchtet. Zeit um Zeit verging. Es konnte kaum mehr eine Stunde an Mitternacht fehlen. Da sah Sadi vom Dua her eine Gestalt kommen. Es war der Scheik, welcher nun den Knechten, welche sich noch bei den Tieren befanden, den Befehl erteilen wollte, diese Letztere in die Nähe der Zelte zu treiben. Um zu zeigen, dass er an Sadis Worte nicht glaube, kam er selbst herbei. Die Tiere wurden fortgetrieben. Der Scheik aber, um durch die Tat zu zeigen, wie sehr er Sadis Warnung verachte, schloss sich nicht an, sondern schritt langsam dem Ausgange der Schlucht zu. In der Nähe derselben blieb er stehen. Sein weißer Burnus war weithin sichtbar, so dass man seine Gestalt im Lager deutlich sehen konnte. Die Stimmen seines Weibes und seiner Tochter ließen sich vernehmen. Sie baten ihn, voller Angst zurückzukommen. Er befand sich kaum 20 Schritte von Sadi entfernt, sah ihn aber nicht, denn dieser hatte seinen weißen Burnus nicht mitgenommen und lag in seinem dunklen Untergewande an der Erde, so dass er von derselben nicht unterschieden werden konnte. »O Allah«, hörte man Liama rufen, »komm zurück, Vater, der Löwe könnte kommen.«
»Schweig«, rief er zurück, »es gibt keine Katzen hier.«
Aber in demselben Augenblicke war es, als ob die Erde unter ihm berste. Es erscholl gerade vor ihm ein tiefer, dumpfer, grollender Ton, der schnell zu einem lauten, mächtigen Brüllen anschwoll, mit welchem der stärkste Donner nicht verglichen werden kann, und sich dann zu einem Röcheln abdämpfte, welches nicht anders klang, als ob eine ganze Herde von Rindern im Sterben liege. Bei diesen Tönen war die ganze Natur starr und stumm vor Schreck. Auch der Scheik vermochte nicht, ein einziges Glied zu bewegen. Er sah den Löwen langsam und majestätisch aus den Büschen treten, gerade da, wo Sadi es vermutet hatte. Es war ein gewaltiges, riesenhaftes Tier. Beim täuschenden Scheine der flackernden Feuer schien es mehr als Ochsengröße zu besitzen. Der Löwe schüttelte seine Mähnen und senkte den Kopf. Er hatte den Scheik erblickt und stieß sein zweites Brüllen aus, bei dessen Klange jeder Lebensfunke im Körper Menelek's zu verlöschen schien. Der Löwe stand keine 30 Fuß von ihm entfernt und duckte sich jetzt nieder, zum Sprunge bereit. 3 Sekunden später musste der Scheik verloren sein. Dies gab ihm die Sprache wieder.
»Ma'una Medet, zu Hilfe!« rief.
Nein, brüllte er, aber ein Glied zu rühren vermochte er nicht. »Siehst du, dass es hier Katzen gibt?« klang es in seiner Nähe. Ein Schuss krachte. Ein fürchterliches Brüllen antwortete. Ein zweiter Schuss folgte gedankenschnell.
Der Scheik wurde mit fürchterlicher Gewalt zu Boden gerissen und verlor die Besinnung. Als er erwachte und die Augen öffnete, sah er viele Leute um sich stehen. Mehrere hatten Fackeln in der Hand. Neben ihm knieten sein Weib und seine Tochter, ängstlich mit ihm beschäftigt.
»Was ist's? Wo bin ich?« fragte er.
»Bei uns, mein Vater«, antwortete Liama. »O Allah, sei Dank, dass du lebst. Er hat dich aus der Gefahr des Todes errettet. Als der Herr des Donners dich zerreißen wollte, bist du verletzt?«
»Ich glaube nicht. Wo ist der Löwe?«
Er besann sich erst jetzt auf das, was geschehen war. Liama deutete hinter ihn. »Hier liegt er«, sagte sie. »Kannst du dich erheben, um ihn zu sehen?« Er richtete sich empor. Da lag der Löwe, der gewaltige Beherrscher der Steppe, tot und überwunden. Und bei ihm kniete Sadi im Begriff, ihm das Fell abzunehmen. Der Scheik erblickte ihn und fragte,
»Wer hat geschossen?«
»Sadi war es«, antwortete Liama.
»Sadi!«
Es lag ein ganz eigentümlicher Ausdruck in diesem Worte, welches der Scheik aussprach. Er versuchte, sich zu erheben, und es ging. Er trat zu dem Jüngling, betrachtete mit Blicken des Entsetzens die seltsame Größe des entsetzlichen Tieres und fragte,
»Sadi, du warst es, der mich rettete?«
»Ich war es, o Scheik«, antwortete der Gefragte. »Allah ist gütig und gnädig. Er hat es so gewollt. Ihm sei Dank, aber nicht mir.«
»Aber wie ist das gekommen?«
»Ich sah deine Herde in Gefahr und wusste, dass der Löwe kommen werde. Darum ging ich hinaus ihm entgegen, um ihn zu erwarten. Da kamst du, und er trat dir entgegen. Du riefst um Hilfe, und ich schoss. Meine Kugel glitt am Stirnknochen ab und drang nicht in das Auge ein, wie ich es gewollt hatte. Er sprang auf dich ein, aber mindestens im Sprunge traf ihn meine Kugel in das Herz. Er riss dich zwar nieder, aber er verwundete dich nicht. Jetzt liegt er tot hier, und du stehst lebend vor ihm. Allah sei Dank, der Herr ist über Leben und Tod.« Der Scheik vermochte nicht zu antworten. Tausend mächtige Gefühle stürmten auf ihn ein. Er vergegenwärtigte sich den Augenblick der Gefahr. Er sah den Löwen augenrollend vor sich stehen. Er hörte den markerschütternden Ton seiner gewaltigen Stimme. Er vergegenwärtigte sich den Augenblick, an welchem die Glieder des Raubtieres sich zum tödlichen Sprunge zusammenballten. Und er hatte nicht Kraft genug zu verhüten, dass bei dieser Erinnerung ein Zittern sich seines Körpers bemächtigte. Er reichte Sadi die Hand und sagte,
»Du hast mich vom Tode errettet. Du bist klüger als ich, und Allah hat dir ein mutiges Herz gegeben, welches nicht erbebt vor dem Herrn des Donners. Willst du vergessen, dass ich dich beleidigt habe?«
Die Augen des jungen Mannes leuchteten vor Entzücken. »Alles, was du zu mir sagtest, soll so sein, als ob ich es nicht gehört hätte«, antwortete er. »Du bist der Scheik, und ich darf dir nicht zürnen.
So komm zu mir, sobald du das Fell des Löwens genommen hast.«
Männerlik ergriff die Hand seines Weibes und seiner Tochter und schritt mit ihnen seinem Zelte zu. »Kannst du den Retter nun noch hassen?« wagte die Mutter zu fragen.
»Ich liebe ihn«, antwortete er. »Er hat gezeigt, dass ein Jüngling zuweilen einen Alten beschämen kann.«
Er gestand diese Beschämung ein, ohne sich von derselben zur Bitterkeit fortreißen zu lassen. Er war ein stolzer, aber auch ein einsichtsvoller Mann. Die meisten der Zeltbewohner blieben bei Sadi zurück, um die außerordentliche Größe des Löwen zu bewundern. Dieser war jedenfalls eines jener alten Tiere, welche in Einsamkeit leben und selbst zu ihresgleichen in immerwährender, grimmiger Feindschaft stehen. Solche Exemplare werden gerade wie bei den Elefanten Einsiedler genannt und sind wegen ihrer Erfahrung, List und Verschlagenheit doppelt gefährlich. Kurze Zeit später wurde Sadi im Triumphe in das Zeltdorf geleitet. Er übergab das Fell des Löwen seiner Schwägerin, der Frau seines Bruders, zur Zubereitung und begab sich dann nach dem Zelte des Scheiks. Er wurde dort ganz anders empfangen als vorher. Er musste sich neben Menelek auf den Ehrenplatz setzen und erhielt Tabak und Pfeife, wobei Liama ihn bedienen musste, was ihn natürlich mit der größten Freude tat. Die beiden Männer rauchten lange Zeit schweigend, ohne ein Wort zu sprechen. Endlich aber legte der Scheik die Pfeife weg und sagte:
»Sadi, du tapferer Sohn der Beni Hassan, du hast mich am Leben erhalten, als ich bereits an der Pforte des Todes stand. Du liebst Liama, meine Tochter?«
Der Gefragte legte nun auch seine Pfeife fort und antwortete: »Ich liebe sie von ganzem Herzen. Mein Leben gehört dir und ihr. Darum habe ich es für dich gewagt, als der Herr des Donners dich zerreißen wollte.« Der Scheik wendete sich an seine Tochter.
»Liama, du Weide meiner Augen, ist deine Seele diesem Tapferen zugetan?«
»Ja, Vater«, antwortete sie, »Allah hat ihm mein Herz geschenkt. Allah ist allmächtig, ihm ist nicht zu widerstehen.«
»So möge er dein Herr sein und du sollst sein Weib sein, solange Allah euch das Leben schenkt. Mein Segen sei euer Eigentum und leuchte euch bis zur letzten Stunde eurer Tage.«
Er legte ihre Hände ineinander. Sie knieten vor ihm nieder und er segnete sie. Dann trat auch sein Weib herbei und legte unter Tränen ihre Hände auf die Häupter der beiden. Diese Abkömmlinge Ismaels hatten die Sitten ihrer Urahnen in solcher Ursprünglichkeit erhalten, dass die gegenwärtige Szene sehr leicht in die alttestamentliche Zeit zurückgedacht werden könnte.
»So seid ihr denn bereits heute Mann und Weib«, sagte der Scheik. »Doch wenn der neue Monat beginnt, soll eure Hochzeit gefeiert werden, soweit die Herden der Beni Hassan weiden. Von jetzt an soll Sadi in meinem Zelte wohnen. Liama ist mein Kind und er mein einziger Sohn. Was ich habe, ist auch sein Eigentum. Der Wille Allahs soll geschehen.«
Hierauf zog er sich in den hinteren Teil des Zeltes zurück. Die Liebenden aber, welche so unerwartet und plötzlich glücklich geworden waren, traten aus demselben hinaus, um beim Scheine der Sterne von der Seligkeit zu flüstern, welche jetzt in ihren Herzen wohnte.